BR Heimat. Habe die Ehre.
Wir sind in der letzten Juliwoche und es ändert sich gerade viel im Garten. Die Erdbeerzeit geht vorbei, die Johannisbeeren sind geerntet, dafür reifen jetzt andere Früchte und es gibt immer was zu tun im Garten und auf dem Balkon. Herzlich willkommen, habe die Ehre, sagt Andreas Esner. Herzlich willkommen zu unserer Gartensendung im Juli. Fragen rund um Pflanzen und Früchte beantwortet heute wieder unser Experte Hubert Ziegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Veitshöchheim. Er ist uns zugeschaltet aus dem Studio Würzburg und er ist etwas erkältet. Grüß Gott, Herr Ziegler.
Ja, grüß Gott, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Tut mir leid, dass meine Stimme heute nicht top ist, aber mein Geist ist rege.
Und wir verstehen Sie gut.
Das ist wunderbar. Schön.
Sehr schön. Sommerzeit ist Erdbeerzeit. Wunderbare Früchte mit einem frischen Geschmack, aus denen man viel zaubern kann. Vom Erdbeerkuchen bis zum Erdbeermarmelade. Ja, und genauso gut sind sie pur, frisch, ohne alles. Und es ist jedes Jahr fast ein bisschen traurig, wenn die Erdbeerzeit langsam vorbeigeht, weil uns das zeigt, dass der Hochsommer schon auf seinem Höhepunkt ist. Lieber Herr Ziegler, die große Erdbeerzeit geht langsam dem Ende zu, aber es gibt ja auch Erdbeersorten, die tragen noch im August. Schauen wir doch gleich einmal auf die verschiedenen Sorten. Welche sind denn die gängigsten?
Ja, jetzt haben wir noch mal spezielle Spätsorten bei den sommertragenden Erdbeersorten. Zum Beispiel Sorten Malvina, ist auch eine Züchtung aus Weinstephan, oder Yamaska. Also das sind Sorten, die durchaus jetzt vor allem in späteren Gegenden noch voll reifen. Mhm. Dann gibt es die sogenannten mehrmals tragenden Sorten, die zwei- oder dreimal tragen. Und da kann man natürlich jetzt, wenn die erste Ernte durch ist, schieben die wieder Blüten nach, was die normalen Sommersorten sonst nicht machen würden. Und dann gibt es Ernte noch einmal in 4 Wochen. Mhm. Und dann gibt es noch so kleine, sagen wir so immer tragende Erdbeeren. Das sind welche, die sind wie Walderdbeeren. Die machen auch keine Ausläufer. Und das sind die bestocken sehr schön. Die kann man auch als Beeteinfassungen machen. Das haben wir bei uns in unserem Sichtungsgarten, Gemüsesichtungsgarten an der Landesanstalt in Veitshöchheim. Und das ist immer toll. Da kann man bis in November hinein naschen.
Das sind die sogenannten Monatserdbeeren, habe ich gelesen.
Mhm. Ja. Mhm.
Wie tragend sind die? Wie ist da die Ernte?
Ja, es ist, das ist nur eine Naschfrucht. Ja? Also wenn einer natürlich hat, vielleicht eine Rabatte-Einfassung von 10 Metern, da kann er schon auch entsprechend was ernten. Und vor allem, was ich auch schon gemacht habe, die sind so aromatisch, dass man die, wenn man Marmelade macht, das haben Sie ja gerade angesprochen, wenn man da nur eine Handvoll dazu gibt, dann hat diese Marmelade oder diese Fruchtaufstriche haben noch einmal ein besonderes Aroma.
Aha. Die Monatserdbeeren, wie groß werden die Früchte? Auch so groß wie die anderen?
Nein. Die Monatserdbeeren bleiben klein, also etwas größer wie Walderdbeeren.
Ebenfalls mehrere Jahre am gleichen Platz wächst die Erdbeerwiese. Was ist denn eine Erdbeerwiese?
Eine Erdbeerwiese sind spezielle Sorten, die machen ganz viel Ausläufer. Also viele Kindeln, also die wenn Sie die, sagen wir, Ihre 7, 8 Pflanzen pro Quadratmeter auspflanzen, machen die dann ganz viele Ausläufer, sodass dieser Quadratmeter wie ein Bodendecker dann bestückt ist. Also man könnte sagen, eine Erdbeerwiese dort, wo ich einen Bodendecker will oder vielleicht auch einen Teil der, sagen wir, der Rasenfläche umwidmen hin zu einem naschbaren Fleckgarten.
Und die Erdbeerwiese, wie groß sind da die Früchte?
Die sind deutlich größer wie die Walderdbeeren, aber auch kleiner als die, sagen wir, die Gartenerdbeeren, die normalen Erdbeeren. Aber sie haben auch ein sehr gutes Aroma und sind pflegeleicht. Erstens mal kann der Bestand länger auf der Fläche sein, also durchaus 6, 7, wenn es gut geht, 8 oder 9 Jahren, während die normalen Sommererdbeeren müssen ja maximal spätestens nach 3 Jahren vom Beet verschwinden. Ja, also ja. Und diese Erdbeerwiese könnte man eigentlich nach der Ernte, könnte man einen Rasenmäher nehmen, den ein wenig hochstellen und drüber fahren, dann ist das alte Laub weg und vielleicht auch negative Pflanzenteile und dann hat man eigentlich auf einfache Weise den Bestand schon wieder fürs nächste Jahr fit gemacht.
Ist es bei der Erdbeerwiese auch so wie bei den Monatserdbeeren, dass man über mehrere Monate ernten kann?
Die sind eher kompakt. Also das ist eher wie die Sommererdbeeren einmal tragend. Ja, und einmal tragend.
Mhm. Wie viele Sorten gibt es eigentlich an Erdbeeren? Weiß man das?
Da bin ich jetzt, obwohl ich eigentlich obstbaulich versiert bin, überfragt, aber es gibt unwahrscheinlich viele Sorten, weil ich merke das auch, Erdbeer ist ja eine Kulturobstart, die weltweit angebaut wird. Das heißt, es wird auch weltweit gezüchtet und ist eigentlich einer der Top 3 Obstsorten. Also, und ich denke, wenn man sagt, beim Apfel gibt es zwischen deutlich über 5000 Sorten. Bei Erdbeeren würde ich jetzt sagen, vielleicht noch nicht ganz so viel, aber es sind sicher weit über 1000.
Wenn man im kommenden Jahr Erdbeeren ernten will, dann sollte man bald schon pflanzen.
Ja, ich würde jetzt sagen, jetzt ist die beste Pflanzzeit. Und zwar, was Sie jetzt kaufen können an Jungpflanzen, sind meistens diese Grünpflanzen. Das sind also Pflanzen, die vielleicht heute auch in kleinen Töpfchen sind oder in so Trays, also so, ne, so etwas größeren, sagen wir, Fingerhüten, wo ein Substrat drin ist und eine Pflanze wächst. Und die haben also schon entwickelte Blätter. Und die kann man jetzt im August, Anfang August, gut pflanzen. Manche lassen sich die auch schicken. Es gibt auch Gärtnereien, die Erdbeer vermehren, Spezialgärtnereien, die auch Jungpflanzen verschicken. Ja? So, und das Wichtige ist, gerade bei diesen Sommertragenden, dass man die nicht zu spät pflanzt, sammelt Anfang August, maximal bis Mitte August. Warum? Die müssen heuer im Herbst noch schön bestocken, also noch schön zuwachsen, also möglichst große Pflanze ausbilden. Denn je größer die Pflanze ist oder das Blattwerk ist, das Laub ist, desto mehr Blüten kann die Erdbeeren jetzt im Herbst fürs nächste Jahr anlegen. Ah. Also die Erdbeere, wie die Blumenzwiebel, auch die Tulpe, die legt ihre Blüte im Herbst an, nicht im Frühjahr. Und je kleiner der Pflanzenbestand ist, sagen wir im Herbst, desto weniger Blüten kann sie anlegen.
Sehr interessant. Also müssen wir bis Mitte August ungefähr gepflanzt haben.
Ja, und wenn das Beet noch nicht frei ist, weil sie sagen, okay, da habe ich jetzt noch Salate drauf oder so andere Pflanzen, dann würde ich sagen, trotzdem jetzt kaufen und pflanzt diese jungen Pflänzchen von mir aus in einen Balkonkasten oder Kisten oder wenn das Frühbeet noch frei ist, das ist ja meistens im Sommer dann auch frei, pflanzt sie da rein, dann wachsen die schon mal weiter und später von mir aus im September, wenn das ursprünglich vorgesehene Beet frei ist, kann man die Pflanzen dann, sagen wir, mit so einem Wurzelstecher schön rausstechen. Ja? Mhm. Dann sieht man auch, dass die schon in diesen 4, 5, 6 Wochen kräftig zugewachsen sind.
Welche Erdbeersorte ist Ihre Lieblingssorte?
Sonata. Sonata ist eine Sorte, die im Sommer reift, einigermaßen fest ist und aber auch trotzdem geschmacklich sehr gut.
Das ist Habe die Ehre am Dienstagvormittag, unsere Gartensendung. Es sind schon einige Fragen eingegangen, die betreffen den Gemüsegarten. Und die werden wir dann im Laufe dieser Stunde auch noch klären, weil im Moment sind wir noch im Obstgarten bei den Erdbeeren. Die Erdbeersaison geht langsam zu Ende und wir haben gerade gelernt, dass es Sorten gibt, die mehrmals tragen, wie zum Beispiel die Monatserdbeeren, von denen man von Juni bis November Erdbeeren ernten kann. Wer im kommenden Sommer Erdbeeren im Garten ernten will, der sollte jetzt schon pflanzen, spätestens bis Mitte August, haben wir gerade gelernt. Welche Bedingungen brauchen denn Erdbeeren?
Ja, Erdbeeren, wenn Sie neu pflanzen, auf jeden Fall eine Fläche, wo in den letzten Jahren keine Erdbeeren gestanden sind. Und das Beet sollte mit Kompost vorbereitet werden, also eingearbeitet werden. Mhm. Möglichst sonnig und der Boden, also Humus und weder zu fest wäre ideal und noch zu leicht. Also wenn Sie leichten Boden haben, wäre vielleicht ganz gut, wenn man mit Kompost das ein bisschen ausgleicht. Und also gut gelockert, es sollten keine Wurzelunkräuter da sein, die sollte man im Vorfeld auch eliminieren. Und dann kann man Pflanzen. Und beim Pflanzen ist es wichtig, und das machen viele Hobbygärtner meistens ein bisschen zu forsch, sie pflanzen oft zu eng. Also bitte nicht zu eng pflanzen. Im Profi-Anbau ist es so, dass man zwischen den Pflanzen etwa 30 bis 40 cm Abstand lässt und zwischen zwei Erdbeerreihen sogar 80 cm oder gar einen Meter. Und ich weiß, und ich muss mich selber auch ertappen, die Gärten sind halt nur begrenzt groß, mhm, und da pflanzt man gerade Erdbeeren oft ein bisschen zu eng.
Weil man ja möglichst viel haben will.
Man will viel haben, man will viel unterbringen und braucht ja den Platz auch noch für andere Sachen.
Mhm. Mit den Jahren lassen Erdbeeren nach in der Leistung.
Ja.
Wann sollte man sie austauschen? Oder wie lange kommen sie überhaupt? Sie haben vorher irgendwas von 3 Jahren gesagt.
Ja, das ist aber das Höchste der Gefühle. Also jetzt komme ich wieder vom Erwerbsanbau und wir lernen da auch ganz viel draus. Die machen das heute oft nur einjährig. Also die ernten die nur einmal und dann wird der Bestand umgepflügt und dann wird wieder neu gepflanzt. Warum? Weil in dem ersten Jahr haben wir die besten Früchte. Und ich denke, das werden auch ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer auch schon erlebt haben. Im ersten Jahr die besten Früchte, im zweiten Jahr geht's noch, ja, aber im dritten Jahr, man sieht schon, der Bestand, die Pflanze wird weniger. Oft schiebt sich das Rhizom nach oben. Und da sind auch keine guten Früchte zu erwarten. Also die Menge lässt nach, die Qualität lässt nach. Und Erdbeeren ist eigentlich easy, ist auch nicht so teuer, wenn man sich mal da 10 Jungpflanzen kauft. Die machen dann auch noch ein bisschen Ausläufer, sodass man über eichene Ausläufer auch den Bestand etwas vermehren kann. Aber wie gesagt, ich würde auch immer mal auch mehrere Sorten setzen, immer verschiedene Sorten zukaufen, sodass man dann auch erstmal über längere Saison ernten kann und auch ein bisschen das Risiko streut.
Wie ist das eigentlich im Erwerbsobstbau, die Erdbeerbauern in Anführungszeichen?
Ja.
Bauen die nur eine Sorte an oder streuen die auch, machen die ja mehrere Sorten?
Also, da könnte ich jetzt eine ganze Stunde mit Ihnen reden, wie man die Erdbeersaison verlängern kann. Nein, natürlich, die Erdbeerbauern bauen mindestens 4 Sorten an, damit sie den Zeitraum von früh bis spät abdecken können. Ja? Mhm. Und dann haben die noch Kniffe, dass man sagt, okay, die Frühsorten werden verfrüht. Das heißt, da wird ab März ein Vlies oder Lochfolie auf den Bestand gelegt, weil dann erwärmt sich der Boden, die Erdbeeren bekommen den Vorsprung. Ne? So kann man die Erdbeersaison um 7 bis 10 Tage noch mal verfrühen. Oder die ganz frühen Erdbeeren kommen als aus dem Folientunnel, wo sich einfach die Luft über Winter noch besser erwärmt und die Menge der Warmluft dann natürlich den Boden erwärmt und so für eine Frühzeitigkeit sorgt.
Mhm. Ja. Jetzt gibt es ja heutzutage eben manchmal im April schon Erdbeeren im Supermarkt, aber es gibt viele Leute, die sagen, die schmecken noch nach nichts, so in Anführungszeichen.
Ja,
woran liegt das eigentlich?
Ja, also ich denke, bis April haben wir immer Importware aus den Mittelmeerländern, aus Nordafrika. Und damit die, bis sie zu uns kommen, noch durchhalten, werden die knappreif geerntet, richtig fest. Ja? Und das sind auch andere Sorten, wie wir sie haben. Und da muss man einfach geschmackliche Einbußen hinnehmen. Und ich sage dann immer, mein Gott, dann warte ich noch 4 Wochen, dann geht die deutsche Erntesaison los. Und dann haben wir durch die Bank super gut schmeckende Früchte, die auch wirklich gut ausgereift sind. Vor allem dort, wenn Sie es auch noch vielleicht am Wochenmarkt kaufen, auf diesen Erdbeerständen kaufen oder im Abhofladen kaufen. Weil die ernten täglich frisch, immer die Superreifen raus. Die müssen nicht lang transportiert werden. Deswegen können die Früchte auch ein bisschen weicher schon sein, aber dafür umso aromatischer.
Erdbeeren selber anbauen, das geht im Garten, das geht aber auch am Balkon.
Ja, natürlich. In einem großen Balkonkasten kann man auch natürlich Erdbeeren anbauen oder man kann sie integrieren mit Kräutern. Also das geht auch, ja.
Sie haben vorhin gesagt, Kompost wäre gut für Erdbeeren, weil er sehr nährstoffreich ist, nehme ich an.
Ja.
Wie ist es mit den Schnecken? Weil manchmal hat man im Kompost dann, habe ich so das Gefühl, Schneckeneier drin und dann hat man die Schnecken im Beet. Ist das so oder ist das?
ich sehe die Schneckeneier nicht unbedingt, also aus meiner Erfahrung nicht unbedingt im Kompost sehr stark, sondern die legen ihre Eier meistens auch schon auf den Beeten ab. Ja. Also und da kann man im zeitlichen Frühjahr, also wenn was aus dem Beet oder vielleicht auch vom Nachbarschaft zuwandert, da muss man einfach hinterher sein. Also ich sehe jetzt den Kompost dann nicht als Hauptursache. Ich sage mal, für die Verwendung von Komposten kann man ja auch den Kompost etwas sieben, dass die groben Bestandteile durch sind. Und ausgeschlossen Problem. Ist es nicht, dass da Schneckeneier rüberwandern, aber man muss einfach trotzdem auf der Hut sein. Mhm.
Die Erdbeeren. Die Erdbeersaison geht langsam zu Ende. Wir schauen jetzt dann in ein paar Minuten zu weiteren Beeren. Zu Johannisbeeren, Himbeeren und Brombeeren. Das ist Habe die Ehre am Dienstagvormittag. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Wir haben jetzt ein paar Erdbeerfragen. Eine Hörerin, die Elisabeth Reinhardt aus Utting, fragt, ob man bei Klettererdbeeren jetzt die Blätter zurückschneiden soll.
Eigentlich nicht, weil Klettererdbeeren eigentlich mehrmals tragen und wenn sie die Blätter hier zurücknehmen oder wegschneiden, dann fehlt die Assimilationsfläche.
Also Klettererdbeeren tragen auch mehrmals, das ist sehr interessant.
Mhm. Ja.
Und dann haben wir eine Frage, die kommt aus Hamburg von Marina Dolley. Sie schreibt uns, ich habe im Frühjahr Erdbeerpflanzen gekauft und in meine Balkonkästen gepflanzt. Ich habe das schon viele Male gemacht und gute Ergebnisse erzielt. Alles gut gewachsen, aber als die Früchte gereift sind, haben sie nach Seife/Parfüm geschmeckt. Wie kann das sein und was ist das für eine Sorte?
Es gibt sogar eine Sorte, die heißt Praline oder Parfüm-Erdbeeren. Das sind halt Sorten, die viele Aromastoffe bilden, sehr süß sind, aber wenig Säure haben. Also das könnte in die Richtung gehen. Es gibt auch eine sehr gute alte Sorte, die heißt Mieze Schindler. Das ist auch eine Sorte, die etwas weicher ist, dunkelrot ist. Die hat auch richtige Aromafülle. Es könnte sich vielleicht auch um diese Sorte handeln. Vielleicht ein Tipp, sie sollte die Früchte etwas knappreif ernten, wenn eben noch nicht so diese Aromafülle ausgebildet ist.
Ach so, ja, genau.
Dass man vielleicht noch ein bisschen mehr Säure hat, die dieses Parfümierte etwas dämpft.
Das ist mit Sicherheit gut angekommen in Hamburg. Vielen Dank für Ihre Mail. Schöne Grüße. Jetzt schauen wir von den Erdbeeren zu den Johannisbeeren. Die sind jetzt eigentlich geerntet. Muss man sich um Johannisbeersträucher kümmern oder kann man sie einfach sich selbst überlassen?
Nein, sollte man nicht sich selbst überlassen. Johannisbeeren brauchen jährlichen Schnitt und den kann man auch im Sommer machen. Also man kann das, was jetzt jetzt ist ja der Bestand leer, abgeerntet. Man könnte jetzt sehr alte Triebe, das sind die dicken, verholzten, meistens mehr auch aus dem Inneren des Stockes, da könnte man einen Teil der sehr alten, 3 bis 4 alte, direkt über den Boden abschneiden und dadurch Platz machen für Jüngere. Und erfahrungsgemäß bildet ein Johannisbeerstock auch jedes Jahr viele Neutriebe und da reichen eigentlich nur 4 bis 5 Neutriebe. Die erkennt man, die sind oft so weißlich-silbrige Rinde, oft ist die Rinde so ein wenig abgeschiefert und davon lässt man die 4 bis 5 kräftigsten, die standfest sind. Die vielleicht nach außen wachsen und schon krumm wachsen oder sehr dünn sind, sondern die 4 bis 5 kräftigsten. Und so hat man nimmt 4 bis 5 alte raus und lässt 4 bis 5 neue oder fügt man hinzu. Und dann hat man auch einen Bestand, der, sagen wir, bei Johannisbeeren so in der Summe so 10 bis 12 Triebe verschiedener Altersstufe hat.
Das heißt, man muss jetzt nicht große Angst haben, dass man aus Versehen einen zu viel wegschneidet.
Nein. Was man nicht machen sollte, dass man die Triebe oben einkürzt, stutzt. Ja? Das ist wie, das machen, stutzen tun wir die Buchskugel, aber nicht unsere Obstgehölze.
Meine Johannisbeersträucher, also die in unserem Garten daheim, die haben heuer sehr früh gelbe Blätter bekommen. Jetzt war es natürlich den ganzen Juni sehr trocken, da war ein trockener Ostwind. Bei mir jetzt in der Gegend, kann das an der Trockenheit liegen, wenn die plötzlich gelb werden?
Auch, aber wenn die Blätter gelb werden, ist vielleicht ein Zeichen, dass vielleicht doch zu wenig Stickstoff im Boden da ist. Mhm. Dann müsste man gucken, wie habe ich gedüngt. Weil Johannisbeeren sind schon eine der Obstarten, die ein bisschen mehr Nährstoffe und Dünger brauchen, weil sie ja gerade auch viel Blattmasse bilden. Und was aber auch oft heuer oder in vielen Jahren der Fall ist, bei Johannisbeeren haben wir oft diese gekräuselten Blätter. Das ist nicht die Kräuselkrankheit, wie wir es vom Pfirsich kennen, sondern das waren Blattläuse. Und das war heuer sehr markant. Und da sind die Blätter durch die Blattläuse schon geschädigt. Und dann oft in Verbindung mit extremer Sonneneinstrahlung haben wir heuer die Beobachtung gemacht, dass solche vorgeschädigten Blätter dann verstärkt gelb werden. Das kann auch die Ursache sein.
Erholen sich die wieder?
Ja, gut. Also ich meine, wenn jetzt in Ihrem Fall, Sie müssen mal gucken, ob Sie richtig gedüngt haben. Und da kann man da die Ursache finden. Und es kann natürlich auch sein, durch die extreme Trockenheit, schnell war es trocken, dass man dann doch im Sommer, ich rede jetzt aus Würzburg, ja. In meinem Garten waren wirklich, wir hatten jetzt wirklich 8 Wochen fast keinen Regen. Und da muss man auch mal Johannisbeerenstrauch gießen. Mhm. Ja, weil nämlich ohne Wasser im Boden ist ja auch keine Nährstoffumsetzung. Die Bodenorganismen arbeiten nicht, es werden keine Nährstoffe freigenommen. Ja, und dann können auch keine Nährstoffe aufgenommen werden.
Johannisbeeren kann man auch selber vermehren. Und das ist gar nicht so schwierig.
Da gibt es 2, 3 Möglichkeiten. Die einfachste ist sogenannte Absenker. Dann nehme ich jetzt Triebe, die heuer in dem Meer gewachsen sind. Und die lege ich vielleicht auch die ein bisschen am Stock außen, nach außen gewachsen sind. Die lege ich praktisch auf den Boden, mache so einen Buckel und an der tiefsten Stelle tue ich Erde drüber. Vielleicht nur einen Stein drüber. Das sind die sogenannten Absenker. Das kann man aber auch schon im Frühjahr machen. Also aber auch durchaus während der Vegetationszeit. Das ist das eine, die Absenke. Die bewurzeln dann, wenn ich es im Frühjahr mache, bis zum Herbst. Und dann kann ich an der Stelle, wo die Wurzeln sind, die von der Mutterpflanze abtrennen. Eine zweite Möglichkeit wäre zum Beispiel im November von diesen Neutrieben, die heuer in 23 gewachsen sind, die kräftige Triebe zu nehmen. Und die etwa, sagen wir, 15, 20 Zentimeter lang zurückzuschneiden. Also dann sind die auch schon blattlos im Herbst. Ja, die sind ausgereift. Und dann habe ich sogenannte Steckhölzer. Und die, wie der Name sagt, die werden in den Boden gesteckt. Da mache ich es meistens so. Ich nehme meinen Spaten und tue das Blatt nur in den Boden stechen, ohne dass ich groß rütteln, dass also eine breite Spalte entsteht, sondern einfach nur, dass der Boden ein Loch hat oder ja, eine Scheibe hat. Und da stecke ich dann diese Steckhölzer so rein, dass 2 Knospen, 2 Augen nach oben rausschauen. Alles andere ist im Boden, wird dann gut angetreten. Und das funktioniert bei vielen Beerensträuchern, gerade Johannisbeeren, Stachelbeeren, sehr, sehr gut. Und die dritte Möglichkeit wäre, jetzt Stecklinge zu nehmen, dass also von den Neutrieben die Triebspitzen ungefähr so 7 bis 10 Zentimeter lang und die dann in den Boden zu stecken.
Sehr interessant. Klingt gar nicht so schwierig.
Ich denke, beim Hobbygärtner oder unseren Freizeitgärtner ist ja auch der Spaß an der Freude, ob was gelingt. Ja. Und wenn von 10 Steckhölzern auch nur 1 kommt, freut man sich umso sehr. Und wenn ich größere Erfolgsrate habe, dann kann ich auch sowas mal gerne verschenken.
Von den Johannisbeeren würde ich gern zu den Himbeeren schauen. Da gibt es ja auch viele verschiedene Sorten. Aber es gibt grundsätzlich 2 Typen, nämlich die Sommer- und die Herbsthimbeeren. Natürlich haben wir das in der Sendung immer wieder mal besprochen, aber wir haben auch immer wieder neue Hörerinnen und Hörer. Und darum wollen wir kurz darauf eingehen. Wo ist der Unterschied zwischen Sommer- und Herbsthimbeeren?
Also die Sommerhimbeeren, die fruchten an dem neu gebildeten Trieb des letzten Jahres. Also der Trieb, der in 23 im Juni, Juli gefruchtet hat, der ist in 22 neu gewachsen. Na? Und der stirbt jetzt auch ab. Den kann ich jetzt, und das sollte ich jetzt auch sofort rausnehmen, damit die Neutriebe, die heuer in 23 gekommen sind, wieder kräftiger wachsen können, mehr Licht haben und die würden dann in 24 tragen. Also die tragen immer am letztjährigen Neutrieb.
Aha.
Und hat halt leider auch den Nachteil, es gibt eine Krankheit, das ist die sogenannte Rutenkrankheit. Das ist ein Komplex mehrerer Schadpilze, die eben die Jungen, die Ruden befällt. Und die werden meistens immer von Altruden auf Jungruden schon wieder übertragen. Da muss man aufpassen. Also wenn man diese Krankheit im Bestand hat, sollte man auch mal entweder den Bestand komplett roden und mit neuer zugekaufter Ware. Davon sollte man ausgehen, dass die gesund ist, dass man dann wieder neu startet.
Muss man bei den Himbeeren auch den Platz wechseln, so
ja,
wie bei den Erdbeeren?
Ja. Also Himbeeren können zwar länger auf dem Beet stehen, 7 bis 10 Jahren, wenn der Bestand gut ist, aber dann sollte man auch den Platz wechseln und auf diese Stelle dann mindestens, man sagt immer, Standzeit ist auch Pausenzeit. Also wenn man sagt, sie stand jetzt 7 Jahre, sollte man 7 Jahre keine mehr drauf pflanzen und auch keine Erdbeeren danach pflanzen.
Ja? Was hat denn das eigentlich für einen Grund?
Ja, das ist sogenannte Bodenmüdigkeit. Das heißt, da wird der Boden ausgelaugt, weil durch die Nährstoffaufnahme scheiden die Wurzeln auch Stoffe aus. Und das sind eher Schadstoffe, die sich dann im Boden anreichern. Und das geht über die Jahre, ist das dann doch erheblich. Andererseits nehmen auch, jede Pflanze hat spezifische Nährstoffansprüche, die tun den Boden unterschiedlich auslaugen. Ja? Mhm. Und diese beiden Komponenten, also einseitiger Nährstoffentzug und Wurzelausscheidung, führen dazu, dass dann, wenn ich mit einer neuen, jungen, kleinen Pflanze auf diese Stelle wiederkomme, dass dies einfach schwer hat und sich das meistens auch in Wuchsdepressionen äußert. Also, dass die Pflanze also deutlich schwächer wächst, verkrüppelt wächst und nicht vital ist.
Himbeeren, weil wir gerade über Nährstoffe gesprochen haben, Himbeeren gehören ja zu den Starkzehrern, habe ich gelesen.
Ja.
Also sie haben einen hohen Nährstoffbedarf. Man muss eigentlich düngen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also erstens mal ist Kompost sehr gut, also bei allen Beerenarten. Und wir haben ja immer das Credo, dass wir sagen, okay, bei Gemüseflächen im Frühjahr 3 Liter Kompost. Und bei Obstgehölzen kann man auch mal in die 5 Liter pro Quadratmeter gehen. Und das ist die Basis. Und der Vorteil ist, dass wir nicht nur Nährstoffe zuführen, sondern auch was fürs Bodenleben tun oder dass wir die organische Substanz im Boden verbessern. Und die organische Substanz ist unter anderem auch wichtig, jetzt in Sachen Wasserspeicherfähigkeit. Ja?
Mhm.
Und also das ist also die, das ist die Basis und wenn ich über die Jahre in meinem Garten generell einen humosen Boden habe, ja, dann habe ich die besten Voraussetzungen, dass auch gutes Gedeihen, dass ich vitale Pflanzen kriege und dann kann man noch einmal, wenn ich merke, okay, die Pflanze wächst nicht gut oder das Blatt ist tendenziell oder jedes Jahr hellgelb statt dunkelgrün, dann weiß ich, da fehlt vielleicht noch Stickstoff und das kann man dann noch ergänzend zufügen. Und jetzt sind wir wieder dort, alle 5 bis 6 Jahren sollte man im Garten auch mal eine Bodenprobe machen, um zu sehen, wie die Nährstoffe, ob noch ausreichend Nährstoffe da sind. Und dann fühlt man sich einfach sicher und dann kann man ganz gezielt nachdüngen.
Wir bleiben noch kurz im Obstgarten. Wir haben vorher über die Trockenheit gesprochen. Setzt das Obstbäume auch unter Stress?
Ja, natürlich. Die Bäume können jetzt, die machen auch Siesta. Ja, ob es kleinere Obstbäume sind oder größere draußen im Sträubs, die können bei dieser extremen Trockenheit, extremen Einstrahlung, ja, schließen die ihre Spalt öffnen, die machen Siesta, die arbeiten nicht, die können keine Assimilate, keine Nährstoffe für die Pflanze produzieren. Und das merkt man oft, dass einfach das Triebwachstum vielleicht jetzt im Sommer dann auch nachlässt. Im Frühjahr war es ja natürlich, was hau ja stark, was war ja auch sehr feucht, aber jetzt nachlässt und vor allem jetzt ab Juni, Juli haben wir ja sehr stark die Blütenbildung fürs nächste Jahr und die kann beeinträchtigt werden. Ich habe jetzt einen Fall gehabt, wo wir gerade bei Pflaumenzwetschgen sehen, die haben toll geblüht. Ja. Aber der Behang ist heuer schwach. Gut, das hat mehrere Ursachen, dass vielleicht während der Blütephasen, dass es wenig regnerisch war, das war ja heuer auch der Fall, dass da weniger Bienen geflogen sind. Okay, das ist die eine Ursache. Aber wir haben ja heutzutage gerade bei neueren Sorten sehr viele selbstfruchtbare Sorten, wo ich eigentlich, wo man davon ausgehen kann, dass die von Haus aus einen sehr hohen Ertrag bringen, Behang bringen. Und was wir dann sehen konnten, dass die Blüten zwar Blütenblätter haben, aber die Blütenorgane nicht optimal ausgebildet sind, also Griffel und Pollen. Und dann ist es klar, dass dann solche schlecht ausgebildete Blütenknospen nicht die, ja, keine Blüten oder keine Fruchtansätze bringen können.
Es ist interessant, weil ich habe es auch beobachtet bei unserem Zwetschgenbaum, da waren viele, viele Blüten und wir waren schon ganz glücklich, dass wir so viel Zwetschgen kriegen, aber es ist fast keine einzige Frucht.
Ja, also jetzt sagen sie, ach, die schieben alles auf den Klimawandel, aber das sind solche Sachen, die einfach damit ursächlich zusammenhängen. Ja? Und man muss einfach gucken, und das ist so, weil einfach die Blätter oder also die Bäume, die Sträucher auch nicht mehr voll assimilieren können, Siesta machen auf Deutsch gesagt, und vielleicht auch nicht genügend Nährstoffe aus dem Boden kriegen. Ich habe ja vorhin gesagt, Wasser ist auch wichtig für die Nährstofffreisetzung, dass die Mikroorganismen arbeiten, das Bodenleben aktivieren und die Nährstoffe freisetzen. Ja? Und ohne Wasser keine Nährstoffaufnahme. Ja? Das sind alles so viele Faktoren, die dann dazu führen, dass wir bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen Obstgehölze dann auch negative Eigenschaften haben.
Jetzt weiß man ja aus dem Erwerbsobstbau, ich sage mal das Beispiel Südtirol in der Gegend von Meran oder im Finchgau, wo es sehr trocken ist, die bewässern ja seit Jahrhunderten ihre Felder und auch ihre Obstbäume. Wie sinnvoll wäre es bei uns jetzt, wenn man einen Garten hat mit einem Obstbaum und es ist sehr trocken, soll man dem einmal Wasser geben?
Ja, wenn es einmal lang trocken ist, schon auch. Also noch einmal, der Vorteil der Obstgehölze aller, ob das jetzt die Johannisbeerstrauch ist, die Himbeere oder jetzt der Apfelbaum. Wir haben ja Dauerkulturen, und wenn die ein gewisses Alter haben, also nicht, wenn sie jetzt die ersten 2-3 Jahre frisch gepflanzt sind, da haben sie höheren Wasserbedarf. Aber wenn die mal eingewachsen sind, oder zum Beispiel auch Rosen oder Ziergehölze oder Stauden, ja, wenn die mal eingewachsen sind, brauchen die nicht so oft Wasser wie jetzt zum Beispiel Gemüse oder Balkonkästen. Da reicht es oft, dass man Baumscheiben macht. Baumscheiben sind bewuchsfreie Flächen um den unterhalb des Baumes, also um den Stamm, oder auch unter dem Johannisbeerstrauch. Ja, warum bewuchsfrei? Jeder Bewuchs ist ja Wasser- und Nährstoffkonkurrenz für die Pflanze. Und die wiegt in Zeiten von Trockenheit umso mehr. Also Punkt 1, bewuchsfreie Baumscheiben. Die noch gemulcht. Jetzt sind wir wieder bei unserem Credo. Mulchen verringert die Verdunstung, hält den Boden etwas feuchter, sorgt dafür, dass er sich nicht so sehr aufheizt. Jetzt sind wir wieder dort. Sehr heißer Boden, wenn die Sonne drauf scheint. Im Schatten hat es vielleicht 35 Grad. Wenn Sie dort messen, wo die Sonne dann auf den Boden scheint, haben wir 45, 50 Grad. Und da sind wir wieder dort, dass die Mikroorganismen auch Siesta machen. Und der weitere Vorteil des Mulchens ist, dass der Boden nicht verkrustet. Wenn die Sonne auf den vielleicht auch frisch gewässerten Boden scheint, wird die Oberfläche oder verkrustet diese. Aha. Und der Mulch hält den Boden offenporig. Und wenn dann Regen kommt, und meistens kommen ja Starkregen, kann dieser Regen auch in den Boden einsickern. Aha. Während wenn er verschlemmt ist, wird der Starkregen abgeschwemmt. Also da geht gar nicht so viel Wasser mehr in den Boden, und Erosion und die Folgeerscheinungen oder gerade natürlich auch jetzt in der Fläche generell, dass wir dann starke Wasserabflüsse haben, die der Boden nicht mehr aufnehmen kann. Ist genau das, was wir nicht wollen und brauchen.
Sehr interessant. Und zum Mulchen, Rasenschnitt ist sinnvoll?
Ja, ist sinnvoll, ist das Beste. Vor allem dann, wenn er wenn er nicht frisch ist, sondern ein bisschen angewelkt, dann darf er bei Obstgehölzen auch ein bisschen dicker sein. Während wenn ich den Rasenschnitt fürs Gemüsebeet nehme, da ist es so, dass er sehr dünn ausgebracht werden sollte. Da gilt dieser Satz, der Boden muss noch ein bisschen durchscheinen können, weil, vorhin haben Sie es schon angesprochen, bei einem dicken Mulch haben wir natürlich auch die Gefahr, dass sich die Schnecken dort sehr stark aufhalten. Mhm. Und das wollen wir nicht zusätzlich noch fördern.
Stichwort Schnecken, das wollte ich Sie auch fragen. Ich habe das Gefühl, heuer sind es weniger Schnecken.
Ja, erst waren es viel. Also ja, ich weiß nicht, genau. Bei unseren ersten Sendungen waren es viel. Und jetzt, klar, durch die Trockenheit werden die dezimiert. Und wir haben natürlich auch Nützlinge, Igel oder andere Sachen, Maulwürfe, die ja auch Schnecken fressen und suchen. Also da, die sind natürlich auch in einem naturnahen Garten da und die vertilgen auch was. Und noch einmal, Schnecken generell auch, ich meine, man kann es auch im Sommer nicht ganz ausschließen, weil man vielleicht auch dann gießen muss. Ich würde immer, oder mein Credo lautet immer, macht Stellen hin, wo ihr die Schnecken locken könnt, also Ziegel, Bretter, Rhabarberblätter oder sagen wir, ein Kohlblatt. Darunter halten die sich auf, da ist es feucht und da kann man sie ganz gezielt absammeln. Und wenn man einigermaßen das dahinter ist, kommt es einfach nicht zur Schneckenplage.
Sagt Hubert Ziegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau. Vielen Dank für diese vielen Informationen. Wie geht's Ihrer Stimme?
Es geht eigentlich. Ich hoffe, die Zuhörer können meine krätzende Stimme auch ertragen.
Bestimmt. Wir haben jetzt wieder einige Fragen zum Gemüsegarten. Es ist jetzt 7:07. Ich würde sagen, wir machen jetzt für Ihre Stimme eine kleine Pause und dann haben wir nach den 11 Uhr Nachrichten wieder viele interessante Themen.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Wir besprechen den Garten im Juli. Etliche Gartenfragen haben wir zu beantworten in dieser Stunde. Und wir begeben uns jetzt dann in den Gemüsegarten. Habe die Ehre, am Dienstagvormittag zu Gast ist Hubert Ziegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Veitshöchheim. Er ist uns zugeschaltet aus dem Studio Würzburg. Und wie versprochen, schauen wir jetzt in den Gemüsegarten. Zuerst einmal würde ich Sie fragen zu den Zucchini-Pflanzen. Die haben ja schon gut getragen und bekommen jetzt Mitte, Ende Juli oftmals gelbe Blätter. Woran liegt das?
Gelbe Blätter könnten ein Nährstoffmangel sein, weil ja gerade diese Kürbisgewächse auch nährstoffbedürftig sind, können auch dann die Gurken dazu. Also das ist das eine. Könnte aber auch sein, dass die Zucchini ein bisschen schattig steht oder man viele Pflanzen heute aufgrund der extremen Einstrahlung auch absonnig pflanzt. Das könnte ein zweiter Grund sein. Und ein dritter Grund könnten auch pilzliche Schaderreger sein. Aber da haben wir meistens ja bei Zucchini eher diese weißlichen Überzüge, was also auf Mehltau deutet. Mhm. Während der falsche Mehltau, also die weißlichen Überzüge ist der echte Mehltau, während dieser falsche Mehltau, der kann durchaus auch zumindest teilweise gelbe Blätter, also nicht das ganze Blatt, aber teilweise gelbe Blattoberseiten hervorrufen.
Kann man da irgendwas tun gegen den?
Gegen einen echten Mehltau kann man leichter was tun. Da gibt es auch Hausmittelchen, wie zum Beispiel, man könnte mit Milch oder Molke im Verhältnis 1:10 das übersprühen, weil dann wird die Oberfläche des Blattes bekommt eine andere Säuregehalt und das mögen dann diese Pilze nicht, die auch ihren spezifischen Säuregrad brauchen zum Auskeimen und zum Wachsen. Oder eigentlich ein Hausmittel ist auch das Thema Backpulver. Backpulver wirkt aber nur gegen den echten Mehltau, aber nicht gegen den falschen Mehltau. Mhm.
Vom Zucchini schauen wir jetzt zu den Gurken. Anita Melchert schreibt uns aus Österreich. Die Blätter meiner Gurkenpflanzen bekommen seit Jahren sehr schnell gelbe Flecken, dann braune Flecken und dann werden sie dürr. Bereits im Juli kann ich keine Gurken mehr ernten, schreibt sie. Sie stehen jedes Jahr auf einem anderen Platz, haben gute Ehre. Manchmal werden sie von den Stangenbohnen geschützt. Heuer bekommen sie regelmäßig Schachtelhalmspritzungen. Tja, was ist da los mit den Gurken von Frau Melchart?
Ich denke, das ist vielleicht doch ein Schaderiecher. Schaderiecher sind die Ursachen. Das eine könnten sein Verticillium-Welke. Das ist eine bodenbürtige Krankheit, die Gurke eher von den unteren Blättern her immer ständig dann nach oben weiter befällt. Und die untersten Blätter hängen meistens dann etwas schlaff herunter, werden gelb und braun. Und dann wird natürlich viel gegossen, weil man die Blätter ja schlaff sieht. Und das verstärkt oft noch solche pilzlichen, bodenbürtige Krankheiten. Das könnte die eine Ursache sein. Das andere könnte aber auch sein, dass Spinnmilben da sind, die dazu führen, dass also die Spinnmilben bei der extremen Trockenheit, volle Sonne sich sehr wohlfühlen, sehr stark ausbreiten und massiv saugen an den Blättern, sodass die dann die Blätter gelb werden. Das könnte, und auch in Verbindung vielleicht noch mit extremer Einstrahlung, weil die Blätter vorgeschädigt sind, das könnte eine weitere Ursache sein. Mhm. Aber da würde man so, wenn man die Lupe nimmt, würde man so ganz feine Gespinste oder so ganz kleine Tierchen auf der Blattober- oder auch der Blattunterseite auch sehen. Das sollte die Zuhörerin vielleicht einmal selbst untersuchen.
Ja? Bringen da Schachtelhalmspritzungen etwas? Ich nehme mir an mit Schachtelhalmtee.
Also Spinnmilben eher nicht. Zumindest nicht direkt. Ich meine, der Schachtelhalm hat insofern oder auch manchmal andere so Brühen, die haben indirekt eine gewisse Vorbeuge, insofern, dass einfach die Pflanzen etwas stärker sind, also dass die Blätter stärker sind, die Stängel etwas stärker sind, besser mit vor allem auch Silizium ist in dem Fall vom Schachtelhalm das Entscheidende, also die einfach, dass die Zellen gefestigter sind. Das kann was bringen, aber wenn wir, wie gesagt, vorhin, sagen wir jetzt bodenbürtige Krankheiten oder auch Viren können ja auch noch, wenn solche Sachen im Spiel sind, da helfen dann diese Brühen und Mittelchen leider nicht.
Jetzt müssen wir noch mal kurz zurückspringen zu den Zucchini-Pflanzen. Christine Schmidt schreibt uns, ich habe vor Wochen Zucchini-Pflanzen im Garten angepflanzt. Im vergangenen Jahr sind sie sehr gut gewachsen und haben gut getragen. Heuer sind sie überhaupt nicht gewachsen und sind noch so klein wie beim Anpflanzen. Ich habe sie an denselben Platz im Garten gesetzt wie letztes Jahr. Wo ist der Fehler?
Ja, vielleicht. Also die Dame hat sie selber ausgesät, oder? Das hat sie nicht gesagt, oder?
Nein, gepflanzt.
Gepflanzt, gut.
Und sie wachsen nicht.
Ja, ich meine natürlich, das ist auch wieder ein Plädoyer für den Fruchtwechsel. Mhm. Ja, aber ich sehe jetzt auch die Zucchini jetzt als nicht so, sagen wir so, dominant, was Boden oder was Bodenauslaugung betrifft, wie jetzt andere Sachen. Aber sicher könnte das ein Grund sein. Oder die Pflanze, die Jungpflanze hat irgendwas, was im Boden, wenn sie eine Jungpflanze gekauft hat oder also im Töpfchen oder dass da was war. Oder
die können ja auch beschädigt sein.
Können beschädigt. Ich würde einfach sagen, Zucchini könnte man jetzt noch einmal, aber es ist dann allerletzte Eisenbahn, könnte man jetzt noch einmal pflanzen. Das gilt auch für Gurken jetzt noch mal die letzten, weil dann hätte man zumindest im Herbst noch mal was. Weil Zucchini, wenn sie mal loslegen und jetzt haben wir eigentlich gedeihliches Wetter, es ist dann warm wieder, es ist jetzt feucht, also die würden jetzt auch schneller wachsen. Also ich denke schon, dass man dann noch einmal zumindest ab Ende August oder Anfang September noch mal eine schöne Ernte kriegen würde.
Ah ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Noch mal Zucchini pflanzen.
Ja.
Und dann im September nochmal ernten. Jetzt schauen wir zu einem weiteren Schadbild, nämlich bei den Tomaten. Wenn Tomatenblätter welk sind und vorher so helle Flecken hatten auf den Blättern und dann plötzlich welk werden und die Nachbarpflanzen auch schon langsam anfangen, im Gewächshaus, was ist da möglicherweise der Fehler? Ist das auch eine Krankheit vielleicht?
Denke ich da, also die Grautenbraunfäule ist ja die schlimmste Krankheit, die wir bei den Tomaten haben. Die wird halt auch begünstigt durch Feuchtigkeit und im Gewächshaus passiert oft der Fehler, dass viele, weil sie wissen, okay, die Tomaten mag es warm, dass sie das Gewächshaus dicht machen, zumachen, dann haben wir da drin eine große Luftfeuchtigkeit. Und das begünstigt es zum einen. Also gerade viele Pilzkrankheiten. Also die Tomate mag es eigentlich luftig. Die mag es zwar warm, aber trotzdem luftig, keine stehende Luft. Und viele Leute pflanzen im Gewächshaus Gurken und Tomaten. Die eine mag es luftig, zugig und die andere mag es eher warm. Und das passt eigentlich nicht ideal zusammen, sodass es für die einen gut ist und für das andere schlecht ist. Das könnte die eine Ursache sein. Also, dass man vielleicht doch auch beginnende Krautenbraunfäule haben oder auch andere Pilzkrankheiten haben, die da zu Buche schlagen.
Das heißt, da müsste man dann eigentlich... Muss man die Tomaten eigentlich dann weg raustun, wegschmeißen, oder?
Ja, jetzt kann ich meinen konkreten Tipp noch geben.
Ja.
Wir haben ja in der Bayerischen Gartenakademie das sogenannte Gartentelefon, beziehungsweise die Dame sollte uns vielleicht Bilder machen. Bilder schicken, Nahaufnahme oder vielleicht auch mal den ganzen Bestand und dann Bilder schicken und ihr und eine kurze Beschreibung und zwar an die bei.gartenakademie, also bei.gartenakademie@lwg.bayern.de. Das ist also unser Beratungsservice und da können wir dann vielleicht auch, weil es oft sehr viele Möglichkeiten gibt, pilzliche Natur, Nährstoffmangel oder sonstige Kulturfehler, da können wir das vielleicht am besten beurteilen, was dieser Pflanze fehlt.
Ja, weil gerade bei Tomaten, da gibt es so viele Möglichkeiten.
Es gibt viele Möglichkeiten, ja. Also bis hin auch, wie gesagt, zu viel gießen, zu wenig gießen, also oder dieses Wechselhafte, ne? Das ist halt immer dieses, oder auch das Thema Düngen, wenn ich halt immer nur organisch dünge oder vielleicht zu wenig organisch dünge oder wenn mein Kompost zu wenig Stickstoff hat und dann kann es schon auch vorkommen, dass da Stickstoffmangel mit im Spiel ist. Ne? Obwohl man ja eigentlich mit Kompost gedüngt hat, aber gerade Tomaten brauchen halt noch eine Stickstoffquelle wie zum Beispiel Hornmehl, ne? Wenn man es organisch machen will, um da diesen Stickstoffmangel, der im Kompost ja da ist, auszugleichen.
Übers Düngen werden wir auch noch reden. Zusätzlich, ich würde noch mal gerne aufs Gießen einsteigen. Tomatengießen ist jetzt ja wieder die gleiche Frage. Eher viel oder eher sparsam?
Da gibt es sehr viele Unterschiede. Es gibt Leute, die
ich merke es am Einatmen.
Ja, weil man das nicht immer so pauschal sagt.
Das glaube ich,
kann. Es gibt Leute, die pflanzen ihre Tomaten tief, tun sie richtig gut anwässern und dann machen sie Heu oder Stroh ziemlich hoch auf diese Pflanzstelle und gießen nie mehr und haben Erfolg. Ich habe das jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber ich weiß, dass es sowas gibt. Die andere Geschichte ist halt, wenn du dann gießt, und dann musst du natürlich auch regelmäßig gießen, zumindest vielleicht jetzt gerade bei diesen heißen Temperaturen, wenn der Boden vielleicht nicht so viel oder nicht so humus ist und nicht so viel Wasser speichern kann, sollte man durchaus wirklich im 2- bis 3-tägigen Abstand gießen. Und dann aber richtig gießen, was immer gut ist, was viele Hobbygärtner auch machen, dass sie so Blumentöpfchen als, sagen wir, an die Pflanze gleich mit reingraben, sodass dort das Wasser sehr gut nach unten in den Boden geleitet werden kann und nicht oberflächlich weggeschwemmt wird.
Ne? Ach, das ist ja raffiniert.
Ja, ich mache das selber auch. Ich habe da immer pro Pflanze 2 bis 3 solche Töpfchen, die ich da eingrabe und da kann man die sehr schön gießen, 1, 2, 3 nacheinander, sinkt das Wasser rein, die nächste Tour gleich noch einmal, sodass ich dann einfach zumindest für einen Tag schon sehr guten Vorrat habe und wenn ich das vielleicht dann noch etwas mehr mache, dann muss ich auch nicht täglich gießen. Und die andere Variante ist natürlich auch noch zusätzlich Oberfläche mulchen Und ja, es gibt viele Möglichkeiten, ja. Also so, dass man das pauschal so gar nicht sagen kann.
Jetzt hat uns noch eine Frage erreicht, da geht es jetzt um Kohlrabi. Die kommt von der Irmingert Findeis aus Fischbachhaut. Mhm. Sie hat geschrieben, von 15 Kohlrabi-Pflanzen sind nur an 4 Pflanzen Kohlrabi erkennbar.
Ja, sind die Pflanzen irgendwie geschädigt? Das ist halt, das wäre das, das Thema, weil... Mhm. Wir haben ja bei den Kohlgewächsen diese Erdflöhe und die waren die letzten 4 Wochen sehr massiv. Die Erdflöhe sind so wirklich kleine Tierchen, die alles, was mit Kohl, auch Rucola, zusammenfressen, auf Deutsch gesagt, ja, oder diesen Loch, diese vielen Löcher bilden, sodass du wie ein Sieb hast. Also sind die Blätter wie
durchgefressen
oder dann auch komplett weggefressen. Und das könnte eine Ursache sein, dass dann die Assimilationsfläche ist. Aber ansonsten, wenn von den 4, ansonsten, ich gehe mal davon aus, dass der Bestand gleich war. Es sind ja 4 Zeichen, diesen Knollenansatz, dass da vielleicht bei der Jungpflanzenanzucht was passiert ist. Dass die
haben Sie vorhin auch schon gesagt, bei anderen Pflanzen, ja, das kann passieren, da kann man auch nicht hineinschauen, das weiß man nicht. Warum es dann manchmal nicht klappt, weil vielleicht die Jungpflanzen schon beschädigt waren.
Ja, oder weil einfach, ich meine, so ein Bestand, auch wenn sie die Pflanzen zugekauft hat, der wird ja oft einmal gerade diese Presswürfel, die werden ja oft nicht immer aus dem gleichen Anzuchtfeld genommen, sondern vielleicht auch zusammengestellt im Rahmen des Vertriebs. Da kann es durchaus sein, dass man da verschiedene Partien erwischt und dass halt eine dabei ist, die vielleicht zu trocken gestanden oder ja, irgendwie ein Wachstums, Stopp hatte zwischendurch und das zu sowas dann auch führen kann.
Aber nicht entmutigen lassen.
Nicht
aufgehen, genau.
Auf keinen Fall.
Vielen Dank.
Oder vielleicht jetzt auch noch einmal, wenn man ein Kohlrabi-Fan ist, jetzt einfach noch einmal neu starten, also mit der letzten Kultur. Mein Kohlrabi brauchen ja nicht so lange. Also jetzt im August noch einmal pflanzen. Jetzt, ich sag mal, auch die gröbste Hitze mal weg. Vielleicht haben wir es, im August sind die Tage schon wieder kürzer. Das wird jetzt auch ein Plädoyer sein. Wir werden ja nachher vielleicht noch auf Sachen kommen, die man gerade im Gemüsegarten jetzt im August noch gut pflanzen kann. Und da gehört auch dann vielleicht Kohlrabi mit dazu.
In ein paar Minuten schauen wir in den Ziergarten. Ein Thema ist Rosen schneiden, verblühte Blüten wegschneiden oder nicht. Ein weiteres Thema. Und jetzt schauen wir in den Ziergarten. Stichwort Ziergarten, gerade der Rasen hat heuer vielerorts Probleme gemacht bei der Trockenheit. Kann sich eigentlich ein richtig brauner, geschädigter Rasen wieder erholen? Oder muss man was dafür tun?
Ja, er erholt sich. Also wir merken das schon, jetzt ein paar Niederschläge und er wird grün, aber man muss trotzdem gucken. Also was man jetzt auf keinen Fall machen sollte, ist unter diesen Stressbedingungen zu düngen. Weil dann haben wir eine hohe Salzbelastung und das kann diesen zarten Aufwuchs gleich auch schon wieder negativ beeinflussen. Was natürlich oft der Fall ist, man muss jetzt einfach mal zuwarten, was jetzt an Rasen wieder neu kommt. Mhm. Wenn er lückig ist, kann man im Spätherbst, das muss man nicht jetzt machen, aber im Spätherbst, wenn es wieder ein bisschen feucht ist, kann man diese Kahlstellen, da kann man Rasen nachsehen.
Ja.
Weil dann würde der auch noch über Herbst keimen und schon über Winter so langsam sich bestocken. Also das kann man dann ergänzend machen. Ganz wichtig ist Rasen mähen. Viele machen den Fehler, dass sie den Rasen viel zu tief mähen. Dann ist praktisch die Grasnarbe geschädigt. Und so und das ist gerade im Sommer bei extremer Hitze und Trockenheit wichtig, dass man nie zu tief mäht. Und man weiß ja in etwa, jetzt haben wir mehrere Sommer so erlebt, dass es so ab Juni, Juli richtig, richtig heiß wird. Ja, dass ich halt dann davor nicht mehr zu tief mähe. Das heißt, ich lasse einfach beim Mähen etwa 4-5 Zentimeter Höhe des Grases einfach stehen.
Dann verdunstet weniger Wasser aus dem Boden, nehme ich an?
Ja, dann haben wir Beschattung und gerade diese Grasnarbe, die, ja, das ist so wie ein Herz von einer Pflanze und Gras ist ja auch eine Pflanze, die wird halt geschädigt. Ne? Das ist genauso, wenn ich im Winter, das erlebe ich auch, dass viele Leute im Winter noch einmal tief mähen, damit sie sagen, okay, jetzt ist Oktober, es wächst eh noch ein bisschen was, also mähe ich richtig radikal runter, damit, wenn jetzt der Aufwuchs da ist, dass ich nicht noch einmal mähen muss. Ja. Ne? Und das ist auch ein ganz großer Fehler, weil dann ist auch da die Grasnarbe geschädigt und wenn dann Frost und Kälte und viel Regen eindringt, dann ist die geschädigt und das führt dann dazu, dass einfach auch der Rasen sehr drunter leidet.
Ein wichtiges Thema im Ziergarten sind natürlich auch die Rosen. Die erste Blüte ist vorbei. Welche Pflege brauchen Rosen jetzt?
Ja, also verblühte Teile sollte man immer entfernen, abschneiden. Man sagt immer zum nächsten voll entwickelten Fünferblatt. Die Rose ist ja gefiedert. Die besteht aus mehreren Teilblättchen. Ne? Also das ist oft. Ich meine, da fängt man nicht zum Zählen an, aber da hat man ein Gefühl, dass man einfach sagt, okay, ein Stückchen unterhalb der Blüte schneide ich ab. Warum? Weil dieser Blütenstand oder bei Rosen bilden ja Hagebutten aus, die würden natürlich die Kraft an sich ziehen und dadurch die Bildung neuer Blüten beeinträchtigen. Also das ist in dem Fall ein praktischer Grund, also dass ich durch das Wegschneiden der Blüten und Hagebutten, dass ich die Nachblüte fördere. Vor allem bei den mehrmals blühenden Sachen. Ich meine, wenn ich einmal blühende Strauchrose, Wildrosen habe, die blühen halt einmal nur im Frühjahr oder im Mai, Juni. Und dann da dürfen auch die Hagebutten dran sein. Und die sind dann auch spezielle Sorten, wo dann auch vielleicht auch für die Vögel noch als Nahrung dienen. Aber von diesen, sagen wir, diesen Zierrosen, Strauchrosen, Edelrosen, Kletterrosen, da sollte man diese verblühten Bestände abschneiden.
Wie oft blühen Rosen in einem Sommer?
Je nach Sorte können die, also jetzt, sagen wir, der Hauptflor war ja im Juni, Anfang Juli, dann machen die eine Pause von 2, 3, 4 Wochen und dann gehen sie also ständig nach. Und wenn man dann auch ständig noch einmal immer die verblühten Teile rausnimmt, kann es sein. Wir haben inzwischen auch Sorten, ich meine, es gibt ja Rosen, werden ja sehr stark gezüchtet, Sorten, die bis in November überblühen.
Ja, wunderbar. Wann pflanzt man Rosen am besten? Wenn man jetzt sagt, Mensch, ist es heuer schon zu spät oder?
Also jetzt auch in Zeiten von Klimawandel ist eine Herbstpflanzung von gerade von Gehölzen immer wichtiger. Warum? Weil über Winter haben wir genügend Niederschläge und wir haben einfach auch einen relativ warmen Boden. Der Herbstboden ist sehr lang warm oder hat sich gut erwärmt und die Wärme hält sich. Und es gibt eine Regel, die besagt, oder Faustregel, die besagt, dass solange der Boden 5, 6, 7 Grad Bodentemperatur hat, und das ist sehr oft in 10, 20, 30 Zentimeter der Fall, selbst wenn der oben gefroren ist, also solange eben diese Bodentemperaturen vorherrschen, können sich neue Wurzeln bilden. Das heißt letztendlich, über Winter wachsen im Herbst gepflanzte Bestände sehr gut an und gehen praktisch mit einem Wachstumsvorsprung ins Frühjahr rein. Mhm. Würden Sie das im Frühjahr machen, und wir hatten die letzten Jahre, ich meine heuer in 23 nicht, aber die letzten Jahre waren ja im Frühjahr schon oft einmal der März, April sehr trocken, da musste man ständig gießen. Mhm. Ja, also das ist ein zweiter Grund, ist natürlich auch, im Herbst haben Sie die bessere Pflanzenauswahl. Alle verfügbaren Sorten sind da, die Pflanzqualitäten sind da und im Frühjahr muss man oft das nehmen, was noch übrig bleibt. Das ist wie beim Sommerschlussverkauf. Na, danach ist dann nicht mehr viel Sommerware da.
Ja, genau. Herbst heißt Oktober, oder?
Oktober, November. Mhm. Ja, man muss unterscheiden. Man hat ja in den letzten Jahren kam ja auf, dass immer alle Pflanzen in Containern angezogen wurden. Na, diese Container, ja. Egal ob das Rosenstauden, alles war, alles in Container. Und Containerpflanzen sind eigentlich ganzjährig pflanzbar. Natürlich würde ich es jetzt nicht machen, weil die auch ständig gegossen werden müssen. Da würde ich einfach sagen, das soll der Gärtner bis zum Herbst machen und ich pflanze dann lieber im Herbst. Na, also Containerpflanzen ganzjährig. Mhm. Und das andere, was halt früher üblich war, gerade bei Obstgehölzen, bei Rosen, die waren wurzelnackt. Also die wurden auf dem Feld gerodet, dann die Erde ausgeschüttelt, dann wurden sie zurückgeschnitten und dann wurden sie in Baumschulen oder auch Gartenzentren auch wurzelnackt verkauft. Die Gartenzentren haben die dann oft auch eingeschlagen oder die Baumschulgärtnereien, die haben sie eingeschlagen, damit eben die Wurzeln nicht austrocknet, sodass man die praktisch ohne Substrat, ohne Topf dann pflanzen konnte. Und da war die Herbstpflanzung besonders wichtig.
Aha, ja. Wie ist es bei den Rosen mit den Krankheiten? Da gibt es ja auch an den Blättern verschiedenartige Punkte. Mhm. Ist es bei den Rosen auch so vielfältig wie bei den Tomaten oder kann man es da eingrenzen?
Ja, bei Rosen sind 2-3 Krankheiten wichtig. Einmal ist der Sternrustau. Das sind so sternförmig schwarze Punkte, die dann oft das ganze Blatt befällt, wo dann das Blatt gelb wird und abgeworfen wird. Und dann habe ich auch so einen Kreislauf, das ist im Bestand. Selbst wenn ich die Blätter aufsammle oder im Frühjahr wegmache, habe ich diese Sporen im Boden drin und die würden nächstes Jahr wiederkommen. Also, und das ist natürlich auch eine Sortenanfälligkeit. Über die Sorten rede ich nachher nochmal separat. Mhm. Zweite Geschichte ist der echte Mehltau. Das ist dieser weiße Belag auf den Blättern oder auch auf den Knospen oder auch auf den Trieben. Wo man, das ist natürlich auch, das ist oft mal auch eine saisonale Geschichte, das tritt zu gewissen Zeiten mehr auf, ist aber auch oft mit Sortenanfälligkeit verknüpft. Und dann haben wir noch den falschen Mehltau, der auf den Blattoberseiten oft gelbe Flecken etwas abgegrenzt, also sie sind schon größer oder Teile der Blätter damit befallen sind. Und auf der Blattunterseite, wenn man da an diese Stellen guckt, ist es oft so rötlich-violett gefärbt. Ja. Ja. Und diese Pilze führen dazu, dass die Assimilationsleistung der Blätter nicht mehr gegeben ist und dass die dann später auch abgeworfen wird. Und dann haben wir oft den Bestand kahl stehen, blattlos, was nicht nur nicht schön aussieht, sondern auch die Pflanzen weiter stärkt, weil sie können ja nicht mehr assimilieren. Und das über die Jahre gesehen führt dazu, dass die Pflanzen nicht mehr vital sind, eher rückwärts wachsen. Und dann muss man sagen, dann sollte man Abstand nehmen und vielleicht doch mal eine neue Sorte pflanzen.
Bei den Rosen ist es ja auch so, die soll man nicht da reinpflanzen, wo vorher schon eine Rose stand, oder?
Ja, Ist genauso, wie wir es vorhin bei Himbeeren und Erdbeeren gesagt haben, diese Bodenmüdigkeit. Und andererseits, noch einmal, wenn der Bestand gut ist, wenn ich vielleicht einen guten Boden habe organische Substanz eingearbeitet, Dünger organisch jedes Jahr und ich habe die richtige Sorte, dann kann aber so ein Bestand auch sehr lange und sehr alt werden und dann muss ich nicht nachpflanzen.
Wenn man nachpflanzt, dann müsste man halt den Boden austauschen, oder?
Boden austauschen, Boden verbessern, jetzt wieder Kompost, Humus einbringen, ja, um das... das Pflanzloch, vor allem im Pflanzloch, den Boden austauschen. Da würde ich sagen, okay, wenn ich jetzt dann lieber vielleicht 50, 60, 70 Zentimeter im Durchmesser und in der Tiefe die Erde hier entfernen. Und vielleicht ich muss jetzt dann nicht nur zugekaufte Erde nehmen, ich kann aus dem Garten, aus dem Gemüsebeet vielleicht auch da Erde nehmen, wo vorher keine Rosen stand und kann die dann dort in dieses entnommene Loch einfüllen.
Zum Thema Boden jetzt eine Frage, wenn man durch einen Gartencenter geht, durch so ein Gartengeschäft, ein großes, dann findet man unglaublich viele verschiedene Düngerarten für Rosen, für Zitruspflanzen, für Rhododendron, für Beeren, für Kräuter, lauter Spezialdünger. Und dann denkt man sich so, als Amateur denkt man sich, ja, braucht man denn sowas? Diese ganzen Spezialdünger, oder sind die sinnvoll? Wie würden Sie das beurteilen?
Eigentlich braucht man diese Sachen nicht. Es gibt vielleicht zwei, drei Sachen, wo man sagen kann, okay, gerechtfertigt ist das sicher bei Zitrusdünger oder Rhododendron-Dünger, weil die einen sauer wirkende Bestandteile haben. Weil die brauchen sauren Boden. Mhm. Na, da ist es gerechtfertigt. Während wenn man mal guckt, und ich meine, entscheidend ist, wenn man auf die Bestandteile guckt oder die Nährstoffzusammensetzung guckt, und da gibt es oft drei Zahlen. Die erste Zahl ist der Stickstoffanteil, die zweite der Phosphor, die dritte der Kalianteil. Und da steht zum Beispiel drauf 8, 8, 6. Ja? Beim einen Dünger. Beim anderen steht vielleicht 9, 7, 5. Beim dritten steht 10, 6, 11 von mir aus drauf. Ja, ja. Das ist relativ nah und zeigt, dass alle diese verschiedenen Dünger doch eine relativ ähnliche Nährstoffzusammensetzung haben, sodass ich das eigentlich nicht, dass ich das nicht brauche.
Mhm. Kann man eigentlich zu viel düngen?
Ja, kann man auch. Gerade jetzt, wenn man sagt, okay, ich gebe jedem Gießwasser was dazu, und mein selbst auch früher hat schon geheißen, viel hilft viel. Mhm. Ja, das kann schon der Fall sein, aber tendenziell wird eher zu wenig gedüngt. Ja? Also man sollte sich auch, gerade wenn man Flüssigdünger hat, sollte man sich an die Beschreibung richten, weil jeder Dünger hat unterschiedliche Nährstoffgehalte, na, sodass man sich von der Konzentration des Produktes da die Beschreibung zuführen.
Mhm. Die Bedienungsanleitung. Die
Bedienungsanleitung zuführen müsste und dementsprechend handelt müsste.
Ja. Rosensorten gibt es ja, könnte ich mir vorstellen, unendlich viele.
Ja, und da ist es ganz wichtig, vor allem wenn Sie neue Rosen pflanzen wollen im Garten, auf dieses sogenannte ADR-Zeichen zu setzen. Das ist ein Prädikat. Das ist so, die ADR ist praktisch eine Rosensortenprüfung. Das ist quasi der TÜV bei den Rosen. Und wer dieses ADR-Siegel bekommen hat, das sind Sorten, die besonders robust sind. Und das ist also vorbeugender Pflanzenschutz. Und da muss man sich nicht immer ärgern. Also lieber vielleicht auch ein, zwei Euro mehr investiert für eine gute Sorte, die das ADR-Prädikat hat auf dem Sortenschild. Und dann sind Sie auf der sicheren Seite. Dann müssen Sie sich nicht ärgern mit befallenen Blättern und befallenen Trieben. Und damit haben Sie die Basis für Freude an Rosen gelegt.
Das ist sehr interessant. Weil wir noch kurz über die Krankheiten, Sie haben es ja gerade noch mal angesprochen, wir haben es vorher nicht ganz beantwortet, mit befallenen Blättern. Was soll man da tun, wenn sie fleckig werden, die Blätter?
Ja, bei Rosen würde ich sie abschneiden, weil die breiten sich aus. Nur, sehr gut wirkt das, wenn man Mehltau hat, na?
Ja.
Dass man die Triebe wegschneidet. Kann aber auch sein, da kann man natürlich auch gegen Mehltau, ich hatte vorhin das schon mal bei den Zucchini oder sowas erwähnt, dass es da auch so Hilfsmittelchen, Hausmittel gibt, wie Spritzen mit Molke und Milch oder mit Backpulvern. Das würde gegen echten Mehltau auch bei den Rosen helfen. Ansonsten, wenn man das Sternrustau, sollte man zwar ablesen, die Blätter, oder auch am Boden aufsammeln, aber das ist nur relativ wenig wirksame Methode, weil der Pilz ist so massiv vorhanden oder Sporenpotenzial im Garten, dass auch dann die Gesunden noch befallen werden. Aber
den bringt man gar nicht ganz weg.
Bringt man nicht ganz weg, genau.
Jetzt haben wir noch mal einen kurzen Überblick, was so ansteht im Juli im Garten. Und da haben Sie vorher im Vorgespräch schon gesagt, wir müssen noch mal über das Gemüse reden.
Ja. Ja. Gemüse und Salate für den Herbst oder für den Spätherbst.
Da ist jetzt höchste Zeit auch.
Ja, weil jetzt haben wir ja bald August, und ich denke, jetzt ist es auch wieder so, man kann eine Strategie verfahren, dass man sagt, okay, im Extremsommer, Juni, Juli, und das ist in Franken eher der Fall wie vielleicht in Südbayern, da ist es so heiß, da wächst jetzt gar kein Salat so richtig. Ne? Aber für jetzt August, auch da ist es jetzt noch heiß und trocken, da müssen wir gießen. Aber wenn wir jetzt gießen und mulchen und auch die Bestände hacken, hält das Wasser besser im Boden, weil es auch nachts schon kühler wird, ja, und die Verdunstung geringer wird. Und so ist es, dass man jetzt dann entweder für den Herbst seinen Vorrat pflanzt an Salaten, also vor allem zum Beispiel Endivien kann man jetzt gut pflanzen. Man kann auch dann Radicchio und Zuckerhut gut pflanzen oder andere Wintersalate. Oder man kann aber auch nach wie vor die Kopfsalate oder Lolo Rosso, diese Sachen kann man nach wie vor pflanzen. Und was man an Kohl auch noch pflanzen kann, ist jetzt die letzte Zeit vielleicht für Grünkohl zum Pflanzen. Was man aber immer noch pflanzen kann, ist auch Chinakohl oder Pak Choi. Ja, und die wachsen dann so zu, dass sie dann ab nach 4-6 Wochen, ja, die Salate beerntbar sind. Und der Grün- und Chinakohl, das kann ja den ganzen Winter, oder auch Radicchio und Zuckerhut, die können den ganzen Herbst überwachsen, sodass man die erst vielleicht im November aberntet oder Dezember gar.
Mhm. Gut.
Ja, und die profitieren dann auch ab September von den dann schon auch immer mehr natürlichen Niederschlägen und Dünger, der dann sich im Boden umsetzt. Also wir müssen einfach diese kurze Durststrecke jetzt noch, vielleicht im August noch ein bisschen überstehen, und dann haben wir gewonnen und dann wächst auch das Gemüse fast wieder von alleine, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja,
genau. Weil Sie immer wieder gesagt haben, dass es in Unterfranken ja so heiß ist und auch so trocken. Müssen sich die Gärten verändern in Unterfranken oder ist das ganz normal?
Zumindest, also ich sage mal, an Stauden oder an Gehölzen auf jeden Fall. Also oder auch das Thema Rasen, Zierrasen, das ist nicht mehr zu halten. Ja? Es gibt ja auch Verbote, solche Rasenflächen zu wässern.
Ja.
Die gibt es ja in manchen Städten. Mhm. Und da muss man einfach umdenken, dass man sagt, okay, anstelle Zierrasen, dann mache ich einen Kräuterrasen oder eine Blumenwiese hin, die nicht ganz so empfindlich ist. Oder ich mache an gewisse Flächen des Rasens, die der vollen Sonne ausgesetzt sind, da kann ich trockenheitsverträgliche Stauden hinpflanzen.
Ja.
Da gibt es eine ganze Palette. Ja? Also oder im Schattenbereich, wo der Rasen eh nicht gut gedeiht, da kann man Schattenstauden pflanzen. Also man kann vieles schon umswitchen. Ne? Und auch, ich meine, im Gemüsebeet, da wird man vielleicht auch sagen, okay, klar, die mediterranen Sachen, Tomaten, Zucchini, Gurken, das funktioniert gut. Ja? Aber vielleicht zumindest partiell muss ich vielleicht im Sommer das eine oder andere weglassen. Mhm. Wir haben ja natürlich auch immer mehr dieses frühere Frühjahr, ja, wo ich das Frühbeet nutzen kann, wo ich vielleicht so einen Folientunnel nutzen kann, wo ich Vlies nutzen kann, wo ich dann ab März schon Kohlrabi, Salate oder Radiesrettich dann auch säe und pflanzen kann, ja, sodass ich dann bis Mai, Juni meine erste Ernte weg habe, ja, und dann vielleicht eine Pause und jetzt kommen wir mit Herbstsalat. Also eine andere Strategie. Wir können uns schon anpassen, es gibt Möglichkeiten, aber das eine oder andere, was man vielleicht gewohnt war, das muss man halt über Bord werfen.
Sagt Hubert Ziegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Veitshöchheim. Heute war er uns zugeschaltet aus dem Studio Würzburg. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank, dass Sie trotz Erkältung gekommen sind.
Das tut ein Unterfranken nicht umhauen. Nein, ich entschuldige mich für meine krätzende Stimme. Ich hoffe, beim nächsten Mal ist wieder alles gut.
Bestimmt.
Und vielleicht hätte ich einen Löffel mehr Honig essen sollen, vorbeugend. Und man sieht einfach auch, ja, vielleicht vorbeugend ist, man soll halt da manchmal auch dem Wetter zollen und da vielleicht nicht leichtsinnig sein.
Vielen herzlichen Dank, Herr Ziegler. Machen Sie es gut. Danke für Ihre Zeit.
Danke.
Und es war sehr interessant. Und die Sendung gibt es wie immer Nachmittag dann im Podcast-Center zum Nachhören. Für Gott, bis zum nächsten Mal.